Kreuz und Quer, der Podcast der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kreuz und Quer, unserer 11. Folge. Mein Name ist Falle und ich darf euch wieder durch diese Folge begleiten. Und ich freue mich sehr, dass ich einen ganz tollen Gast habe, und zwar Benjamin Fischer. Benjamin Fischer ist Programmmanager bei der Alfred-Landecker-Stiftung und dort mit dem Schwerpunkt zur Entwicklung und Umsetzung digitaler Projekte, gerade mit jungen Menschen. Du warst vorher auch Chief Digital Officer bei der Zentralen Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, berätst NGOs sowohl in Europa als auch in Deutschland. Also wirklich ein Mensch mit vielen Facetten, vielen Geschichten. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, cool. Danke, dass ich da sein darf, auch für das nette Intro.
Wie geht's dir denn?
Doch, ganz gut. Ja, ich bin relativ froh, dass wir hier zusammensitzen können, ehrlich gesagt. Das ist das erste Mal seit ganz, ganz, ganz langem, dass man natürlich getestet im Studio sitzen darf, und bin wirklich gespannt, ja.
Genau, das ist, das muss man sagen, auch was Besonderes für uns, weil wir natürlich jetzt in letzter Zeit ganz oft die Podcasts auch über digitale Zuschaltung gemacht haben. Deswegen ist es immer was Besonderes, wenn man die Gäste tatsächlich wirklich präsent hier im Studio hat, mit den gegebenen Abständen, mit den Tests. Das gehört ja mittlerweile dazu und hat sich so ein Stück weit ja auch ergeben und ist so Teil von Normalität geworden. Ein Teil unserer Normalität ist tatsächlich, dass wir in jeder Folge ein Rezept besprechen. Und zwar ein Rezept, das unsere Gäste mitbringen. Und Benjamin, ich bin total gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
Ja, also ich muss dazu sagen, bevor das Rezept kommt, ich esse wirklich gerne. Ja. Ich koche auch wirklich gerne, deswegen habe ich mich auch über die Aufgabe gefreut.
Schon mal eine gute Voraussetzung, würde ich sagen.
Ich habe so ein bisschen kämpfen müssen mit mir selbst, weil es eigentlich zwei Gerichte gibt. Das eine nennt sich Kabar Bash Bash. Mhm. Und das andere, wofür ich mich aber entschieden habe, um es komplizierter zu machen, warum soll ich jetzt auch eine einfache Antwort geben, ist tatsächlich tunesisches Kurkuma Chicken. Oh, wow. Das ist von meiner Mutter. Jetzt soll ich erklären, wie man es auch macht.
Gerne, ne?
Also
total.
Voll, okay, nee, voll. Also tatsächlich ist es gar nicht kompliziert. Mhm. Ich habe es nur nie, also wirklich noch nie so hingekriegt wie meine Mutter.
Ja, krass, ja.
Wenn ich koche, dann mache ich gerne irgendwie mit viel Hitze und Feuer und ja, muss halt schnell gehen so. Und das Gericht ist quasi genau das Gegenteil von dem, wie ich gerne koche. Also man nimmt sehr, sehr, sehr viel Knoblauch, sehr, sehr, sehr viel Kurkuma und lässt es relativ lange anschmoren, also wirklich auf niedriger Hitze, lange dünsten so. Dann halt das Hühnchen rein. Und dann, ja, ich glaube, mehlig kochende Kartoffeln einfach sehr, sehr lange anschmoren weiter und irgendwie das Hühnchen rein. Und ich habe keine Ahnung, wie meine Mutter das hinkriegt, weil das ist literally alles, was man braucht.
Ja.
Am Ende ein bisschen Wasser, manche machen es dann mit Erbsen oder noch so Zitronenscheiben rein. Aber es wird dann so sämig.
Mm.
Ja, und diese sämig, also ich habe es wirklich noch nie hingekriegt. Es ist auch so das eine Gericht, von dem meine Mutter weiß, also gerade so, als ich nicht in Deutschland gewohnt habe, so war das war klar, so das wird gekocht, ja. Und es ist eigentlich so unspektakulär, kann man sagen. Aber es schmeckt einfach echt wahnsinnig gut. Und ich kämpfe weiterhin, das mal kochen zu gehen. Ich habe es wirklich auch so mit so super fancy Utensilien schon versucht. Ich habe dann so einen Le Creuset-Topf genommen oder so und dachte, klar, damit ist es einfacher.
Ja.
Nichts dergleichen. Ich krieg's einfach nicht hin wie meine Mutter. Und
Aber es ist doch schön, dass es so Gerichte gibt. Mir geht das auch so, wo so die Mutter oder der Vater immer on top sein wird.
Absolut.
Und man dadurch ja auch immer so ein Gefühl von nach Hause kommen. Man hat diesen Geruch, die machen das perfekt.
Zu 100%.
So, das finde ich irgendwie echt ganz schön. Bei mir ist das so ein Stück weit so Chili con Carne, das meine Mutter immer gekocht hat.
Ja.
Und ich komme da einfach nicht ran und ich weiß auch nicht wie. Ich habe ihr tausendmal über die Schultern geguckt, aber ich kann das total nachvollziehen. Ein sehr schönes Gericht. Ihr dürft wieder das Gericht gerne nachkochen, denn wir werden das Gericht wieder auf, oder das Rezept wieder auf Instagram posten. Dort haben wir schon eine Sammlung mit allen Rezepten unserer Gäste.
Ja, nice.
Also guckt danach, da ist wie sozusagen unter den Highlights wie ein kleines Kochbuch mit den verschiedenen Sachen, und dort könnt ihr dann sozusagen das Kurkuma Chicken gerne nachkochen.
Und schreibt bitte in die Kommentare, ob ihr es geschafft habt. Ja. Also ihr macht es richtig, wenn die Soße irgendwie so sämig klebrig ist. Genau. Ich habe es ja nicht hingekriegt bisher.
Lustigerweise sind diese mehlig kochenden Kartoffeln immer die, an denen ich vorbeilaufe, weil ich immer das Gefühl habe, dass du machst irgendwas falsch und es läuft irgendwie
ich
nicht.
Ich bin nur fest.
Ja, genau. Also das ist so der safe way irgendwie. Du hast schon deine Mutter erwähnt, Benjamin. Ich würde gerne so ein bisschen mit dir tatsächlich über deine Familiengeschichte sprechen, weil ich finde die unglaublich spannend und auch bewegend. Deine Mutter ist israelische Jüdin mit tunesischen Wurzeln. Das kam ja in dem Gericht schon gerade so ein bisschen durch. Dein Vater ist Deutscher, Katholik und Soldat. Wie haben sich denn die beiden eigentlich kennengelernt?
Ich darf fluchen in dem Podcast, oder?
Gerne.
Okay, also ich sage einfach wirklich immer in Kürze so, Das ist ein Identity Clusterfuck. Also diese diese Geschichte dürfte eigentlich so nicht. Also man muss jetzt sagen, mein Vater ist auch zum Judentum konvertiert nochmal. Also das ist auch nochmal eine. Also und war dann später jüdischer Soldat in der. Aber gut, wir fangen ganz am Anfang an. Die Großeltern meiner Mutter sind in den 50er Jahren ja aus Tunesien geflüchtet und in einer Stadt in Israel gelandet, die bis heute halb arabisch, halb jüdisch ist und zwar in Lod, Lod Ramle. Also sie sind gekommen in der Erwartung, das Heilige Land zu finden und was, glaube ich, in Deutschland noch nicht ganz so bekannt ist, ist, dass die Geschichte der Mizrachi-Juden bei weitem keine einfache Geschichte war. Also es gab eine Black Panther-Bewegung in Israel, die versucht hat, die Mizrachi-Juden innerhalb einer sehr aschkenormativen, also aschkenasisch dominierten Gesellschaft auch also zu empowern, sind also in diesem kleineren Ort aufgewachsen und meine Mutter wird als jüngstes Kind in der Familie in Israel geboren. Nicht alle ihre Geschwister, sie hat vier Geschwister, die wirklich alle auch immer noch in Israel leben, teils ultraorthodox in Bnei Brak, teils irgendwie komplett aufgeklärt irgendwo in Thailand unterwegs.
Okay.
Genau, ja. Also komplett divers. Aber ich muss schneller werden, weil es ist eine lange Geschichte. Und wir haben noch eine Stunde. Also um es kurz zu machen, sie wächst in sehr religiösen und ich sag mal Unterschiedsverhältnissen wirklich auch auf und trifft meinen Vater tatsächlich einfach im Zug.
Ah.
Ja, damals gab es eine Zuglinie zwischen Tel Aviv und Jerusalem und die haben sich im Zug irgendwie kennengelernt. Ja, und
ich meine, wie kam es, dass dein Vater dann dort
so, mein Vater, genau, das ist die andere Storyline. Ja. So, also mein Vater wächst in Süddeutschland auf und ist irgendwie erzkatholisch eigentlich erzogen worden, auch relativ schwierige Kinder gehabt, aber auch irgendwie drei Geschwister, die alle auch immer noch in Deutschland wohnen. Und er hat eine Ausbildung bei Hamann und Reimer gemacht, bei so einem Chemiekonzern in Holzminden damals, und ist danach hat sein Großvater ihm angeboten, quasi so ein Auslandsjahr zu machen, bevor er den Militärdienst startet, und hat ihm tatsächlich auch, wenn ich es richtig verstanden habe, Israel angeboten. Ja, und das liegt, was bis heute bei uns immer noch nicht so ganz herausgefunden wurde, also es, auch bei mir in der Familie wird da nicht ganz offen drüber gesprochen. Also es gibt scheinbar auch jüdische Wurzeln auf der Seite seiner Mutter. Also der Vater seiner Mutter war wohl Jude. Das heißt, seine Mutter war Halbjüdin. Sie ist auch im Zweiten Weltkrieg öfter, also musste sehr, sehr oft, er ist bei anderen Familien aufgewachsen, musste sehr oft das Haus wechseln. Also ne, es wird immer komplizierter, aber lange Rede, kurzer Sinn, er darf quasi dieses Auslandsjahr nehmen und ist total Israel begeistert. Ich glaube, das ist die einfachste Antwort. Alles andere wäre Spekulation. Er ist einfach wirklich sehr Israel begeistert und trifft dort meine Mutter. Die lächeln sich einfach an. Und meine Mutter bringt ihn dann irgendwann nach Hause. Ja, und also man muss sich vorstellen, mein Großvater mütterlicherseits, Meir Pinchas, ich trage seine beiden Namen. Also mein voller Name ist Benjamin Meir Pinchas. Und er ist gestorben in der Woche, in der ich geboren bin. Deswegen habe ich seinen Vornamen bekommen. Also ich durfte ihn nie kennenlernen. Aber mein Großvater sieht also den neuen Freund meiner Mutter. Und es ist nicht Jude, was sowieso schon mal ein Issue ist, weil die sind wirklich relativ religiös. Ja. Ist auch noch ein Deutscher. Und der letzte Deutsche, den er gesehen hat, war der Aufseher im Arbeitslager, das er in Tunesien besuchen durfte, als Euphemismus natürlich. Und er ist auch noch bei der Bundeswehr. Ja, er ist kurz davor, in die Bundeswehr zu gehen. Also es war, ich hatte das Wort Clusterfuck schon zu Beginn benutzt, aber hier kann man sich vorstellen, wie die Reaktion war. Und irgendwann, die lieben sich aber innig, und mein Vater kommt also auch längere Zeit noch nach Israel. Meine Mutter muss Militärdienst leisten dann. Hat nie, das sagt sie bis heute, sie ist auch sehr stolz darauf, sie hat nie einen Schuss abgefeuert. Also meine Mutter hat sogar im Schießtraining, immer wenn sie dran war, hat die Trainerin ihr erlaubt, sich wieder am Ende der Schlange anzustellen. Okay. Also damals musste man noch in so Schlangen stehen. Ja. Sie hat nie einen Schuss abgefeuert und hat in dem einzigen Kriegseinsatz, den sie hatte, also sie war während des Yom Kippur-Kriegs, hat sie, musste sie irgendwie so ein Museum oder so bewachen und hatte eine Zahn-OP und hat, das ist so ihre Lieblingsgeschichte aus dieser Zeit, in der sie, wie gesagt, nie einen Schuss abgefeuert hat, sie hat damals Bud Spencer getroffen. Sie hat getrampt mit Bud Spencer. Und also, ja, anyways, eine riesen verrückte Geschichte. Die Großeltern haben sich 20 Jahre später, haben mir quasi ein Foto, wie alle Großeltern mütterlicherseits und väterlicherseits zusammen auf einem Foto zu sehen sind. Und das zeigt, glaube ich, auch, es ist eine sehr vielschichtige Geschichte, auch weil die deutsch-israelischen Beziehungen in der Zeit erst zusammengewachsen sind.
Klar.
Ja, und das bildet sich alles irgendwie da ab. Es ist eine deutsch-jüdische Freundschaft, es ist eine deutsch-israelische Freundschaft, es ist eine, ja, letztlich mein Vater, der dann einen aschkenasischen Giur macht, also aschkenasisch zum Judentum übertritt, ist eine sephardisch-aschkenasische Geschichte. Es ist einfach eine sehr verrückte Geschichte und entsprechend vielseitig war irgendwie unser kulturelles, ja, Upbringing so. Also zu Hause war es einfach kompliziert. Es war einfach immer kompliziert. Es ist aber auch schön, ja, also.
Genau, und da dieses Komplizierte möchte ich nochmal, weil ich finde es so spannend, das ist ja eigentlich wie so ein großer Generationsroman im Prinzip, den ihr da schreiben könntet, so Thomas Mann-mäßig oder so. Jedenfalls, dieser Punkt mit deinem Großvater interessiert mich nochmal, der dann auf einmal den neuen Freund kennenlernt, deiner Mutter, der dein Vater ist. Und du meintest schon, das war irgendwie schwierig, du hast mal erzählt in der Rede, es gab dann lange Konflikte und keinen Kontakt. Wie ist das denn aufgebrochen und was hat denn geholfen, das vielleicht aufzubrechen, dass es zu diesem Foto kommt?
Also erstmal Zeit. Ja, das ist die einfachste Antwort ist tatsächlich Zeit. Man muss sich vorstellen, dass mein Großvater auch deswegen, glaube ich, sehr froh war, nach Israel zu gehen, weil er als Jude in Tunesien eine sehr schlimme Erfahrung machen musste. Also zweimal enteignet wurde, erst und natürlich auch mit den Nazis literally in Kontakt kommen musste und dachte, er ist jetzt in Israel das erste Mal quasi frei und er kommt eben aus einem sehr, sehr erzkonservativen religiösen Haushalt. Die erste Reaktion auf diese Liebe war, dass meine Mutter für tot erklärt wurde. Also das ist, ich weiß nicht, ich meine, es gibt jetzt ja auf Netflix so die vielen Formate, irgendwie ultraorthodoxes Leben. Also ganz wichtig, so haben niemand, also ich habe eine Tante, die mittlerweile einigermaßen so lebt, aber also schon gar nicht wie bei den Chassiden, sondern eher so stießelmäßig. Ja. aber genau, also es ist durchaus auch üblich. Die haben meine Mutter erstmal für tot erklärt. Die haben Schiewe gesessen, so nennt sich das, ja. Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja, ja. Das würde auch heute niemals passieren, ja. Aber genau, die haben quasi gesagt, okay, sie haben sie verstoßen, ja. Und natürlich verstößt man nicht sein Kind, das kann man gar nicht durchhalten, ja. Und das war eben die erste Reaktion. Meine Mutter hat sich dann eben entschieden, mit nach Deutschland zu gehen.
Okay.
Das war auch einer der Hauptgründe. Mein Vater, muss man sagen, hat auch immer mal wieder ein bisschen rumgeeiert. Die wollten ja nicht immer nach Israel zurück. Und meine Mutter ist auch wirklich, es gibt in der Literatur wird es immer mal wieder auch gezeigt, anhand von gerade auch ironischerweise Eltern oder eben der zweiten Generation, dieses Going-Home-Syndrome. Also meine Mutter spricht eigentlich bis heute, meine Mutter ist jetzt 68 Jahre alt, sie spricht bis heute davon, dass sie zurück nach Israel möchte und das auch tun wird.
Ja.
Und hat zum Beispiel also erstmal durfte sie lange Zeit die deutsche Staatsbürgerschaft gar nicht annehmen, aber dann, als sie es durfte, wollte sie es auch erstmal nicht und musste wirklich lange mit sich kämpfen, um es überhaupt zu tun, weil das für sie auch nochmal ein Eingestehen war, dass sie nach mehr als 35 Jahren jetzt in Deutschland auch wirklich hier lebt.
Ja,
also,
ja.
Aber genau, also es war Zeit danach. Mein Vater ist dann, genau, es kamen Kinder dazu und mein Vater ist zum Judentum übergetreten.
Wann war das ungefähr?
Meine älteste Schwester ist 1983 geboren, ja. Und mein Vater ist dann endgültig zum Judentum, also hat eine längere Zeit für die Uhr gelernt. Das ist ja auch nicht so einfach, muss man dazu sagen. Also zum Judentum übertreten ist alles andere als einfach. Mein Vater hat, glaube ich, mit der Geburt angefangen und hat dann aber den Schritt, ist in den frühen 90er Jahren dann formell gegangen. Aber davor waren die schon cool miteinander. Er hat dann Hebräisch gelernt,
ach,
ja.
Cool.
Er war, was man aber dazu sagen muss, als Soldat, alle 3 Jahre versetzt worden, ja. Also, meine Mutter hat dann halt in so kleinen Käffern irgendwie mit ihm gelebt und hat natürlich auch letztlich ihr Leben, ihre Ausbildung etc. aufgegeben dafür, dass sie mit ihm zusammen sein kann.
Ja,
das heißt so mit koscherem Essen oder irgendwie Synagoge oder so gab's halt nichts. Das heißt, meine Mutter, der das sehr, sehr wichtig war, die hat halt versucht für uns zu Hause irgendwie das Judentum zu sichern. So. Und
das finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt. Inwieweit hat denn, sagen wir mal, dieses Jüdischsein dein Aufwachsen geprägt oder wie hat sich das wiedergespielt? Gerade wenn du sagst sozusagen, das waren Orte, in denen es vielleicht auch keine Synagogen gab, keine feste jüdische Gemeinde, sie war da so der Anker.
Das ist spannend, weil ich dann in Hamburg, also irgendwann landen wir in Hamburg. Ich habe in Hamburg, Köln und Berlin gewohnt in Deutschland, also bevor ich dann ins Ausland gegangen bin. Und meine Mutter hatte quasi immer noch dieses Mindset so, wir machen das selber. Also obwohl es da Gemeinden gab, war für sie klar so, das ist eine Sache, die...
So,
wir brauchen
Familie,
diese Gemeinde, genau, so wir brauchen die Gemeinde gar nicht so. Das ist für sie was sehr ganz familiäres gewesen. Und so wirklich meine eigene jüdische Identität verstehen oder mich kritisch damit auseinandersetzen, musste ich eigentlich erst, als ich nach Berlin gekommen bin. Also in Hamburg und Köln, in Hamburg habe ich kaum Erinnerungen, so ich bin mit 3 da weggezogen, in Köln habe ich irgendwie Kindergarten und Grundschule mitgemacht. Da war ich halt der einzige Jude irgendwie in der Schule. So. Und man hat damals tatsächlich auch schon sehr komische und auch unglückliche Dinge dann erleben müssen, aber das war halt für mich irgendwie, das war halt was völlig Normales so, ja, und dann komme ich halt plötzlich nach Berlin, wo es irgendwie einen koscheren Laden gibt und eine jüdische Schule und dann bin ich so, hä? So, das hat was mit meinem, also da habe ich das erste Mal diese, neue Ebene meiner religiös-kulturellen Identität überhaupt erst verstanden so und auch gecheckt, so das, was die hier machen, ist eigentlich völlig anders als das, was
ich
da
kenne,
mache.
Ja,
ja, weil bei mir war es ja auch so ein aschkenasisch, vor allem sephardischer Hybrid, also meine Mutter, die halt mit arabischen Traditionen kommt, die auch wirklich immer noch, glaube ich, in Deutschland, also in der deutsch-jüdischen Gemeinde sehr komisch vorweg werden, so das ist halt, also sie kocht halt anders, wie man auch hört und so und macht halt, genau. Und gleichzeitig dann eine sehr russischsprachig dominierte Community hier, in vielerlei Hinsicht Kids, die eigentlich erst in der Schule lernen, was es mit dem Judentum auf sich hat und das ihren Eltern dann zu Hause mitbringen, was bei mir genau umgekehrt war. Ja. Und das war für mich irgendwie total schwer. Ist natürlich ein langer Prozess gewesen. Also ich glaube, so frei, wie ich heute über all diese Dinge reden kann, das hat Zeit gebraucht. Ja, also.
Wann hattest du denn das Gefühl, dass, sagen wir mal, dieser Moment des Ankommens da ist, dass du dich da so ein Stück weit freigeschwommen hast? Frei?
Nie.
Nie?
Also ich glaube, nie. Und der einzige Moment, über den man sprechen kann, ist, dass man irgendwann gecheckt hat, also erstmal habe ich mich lange dafür irgendwie geschämt. Okay. Ich habe mit sehr wenig Leuten darüber geredet, weil das auch einfach, also wenn ich es einen identitären Clusterfuck nenne, dann meine ich auch, das ist ja eine Sache, die verstehst du nicht und gleichzeitig beschäftigt sie dich die ganze Zeit. Hinzu kommen externalisierte Erfahrungen, also auch mit Antisemitismus. Also in der Schule bist du irgendwie, ich meine, wir müssen uns das vormachen, so in Berliner Schulen gibt's immer irgendwie, wenn Fußball gespielt wird, gibt's das Team Ausländer, gibt's das Team Deutsche. Ja. Und ich war halt immer so der Hybrid. So, ich war halt so entweder da oder da und keine Ahnung. Und das sind Sachen, die muss man irgendwann mit sich ausmachen. Ich glaube, der Moment des Empowerments, also dass ich für mich selber gesagt habe, okay, ich kann darüber A, offen reden und B, I wear it with pride. So. Also das ist eine Sache, die hat mir eigentlich so viel Stärke gegeben, weil ich mich mit diesen Fragen auseinandersetzen musste. Und wenn du das als Jugendlicher tust, in dieser Melange aus so vielen Dingen, die natürlich passieren in der Pubertät, dann kommst du irgendwann auch stärker da raus. Mit Glück, ja, wenn du, das ist ein schwerer Prozess, aber du kommst irgendwann später raus. Und genau, ich glaube, bis heute weiß ich nicht, wie deutsch bin ich eigentlich, wie jüdisch bin ich eigentlich. Also ich hatte eine sehr religiöse Phase, ich bin es heute gar nicht mehr, ja, also.
Ich glaube, das ist ja, dass das vielen Menschen so geht, ne? Diese Identitätssuche auch und dass das ja nie abgeschlossen ist, weil wir uns als Menschen und als Persönlichkeiten ja immer weiterentwickeln. Ich finde aber eben genau besonders diesen, wie du sagst, identitären Clusterfakt sozusagen, weil da ja so viel zusammenkommt. Du hast auch gesagt, ja, wir mal in der Rede, wir als sozusagen Teil dieser dritten Generation sind eben Teil multipler Identitäten. Wir stehen da so ein Stück weit dazwischen, wie auf dem Fußballfeld. Vielleicht da auch nochmal anders gefragt, was hat dir denn vielleicht geholfen zu diesem empowernden Moment von, ich kann darüber sprechen?
Zwei Dinge. Einmal klar der Studentenaktivismus, also darüber die Möglichkeit, auch politisch eine eigene Position einnehmen zu dürfen, selbstbewusst vertreten zu dürfen und sich dafür erstmal von jemandem rechtfertigen zu müssen. Also natürlich musst du dich in einer politischen Position rechtfertigen, aber das war eine Bewegung, die mir zum ersten Mal erlaubt hat und ich muss sagen, das ging eigentlich echt im Ernst-Ludwig-Ehrlich-Studienwerk das erste Mal los, dass ich so ein bisschen in so einem Jewish-Setting war, wo ich das Gefühl hatte, hey Moment, hier sind irgendwie Leute um mich herum, die haben alle irgendwie auch interessante Geschichten, aber gehen damit nicht so einfach um. Also die stellen dieselben Fragen. Und daraus erwächst ein sehr lange andauerndes Engagement in der Studierendenbewegung, das mir erlaubt, sowohl nach innen in die jüdische Community hinaus zu sagen, hey, so denke ich aber und so bin ich und was auch immer ihr meint, irgendwie sagen zu müssen, mein Narrativ ist vielleicht ein anderer und der hat auch seine Berechtigung. Und ehrlich gesagt, wenn ich von dem empowernden Moment spreche, dann da vor allem der Austausch mit anderen Jugendbewegungen. Also so doof es klingt, Intersektionalität war für mich als Konzept überhaupt nichts Neues, weil ich das zu Hause leben musste. Ja, weil sowohl innerhalb der jüdischen Community als auch außerhalb der jüdischen Community ich halt in wenig Schubladen reingepasst habe. Oder halt versuchen musste, die Mehrschichtigkeit von Identitäten eben auch anzuwenden. Ja, weil alles andere hätte nicht funktioniert. Und der Aktivismus, der politische Aktivismus hat mir da Raum gegeben und hat letztlich auch dazu geführt, dass ich für mich persönlich, glaube ich, viel mehr Frieden schließen konnte mit dieser echt komplizierten Geschichte. So. Ja.
Ist das vielleicht auch diese komplizierte Geschichte, diese ja auch Suchbewegung, diese Fragen, die du dir da gestellt hast, ein Stück weit Triebfeder für das, für dein Engagement, für deine Arbeit?
Ja. Also insofern, als dass mich, glaube ich, wenig Dinge so genervt haben, wie, egal ob jetzt in jüdischen Settings oder außerhalb davon, ich habe mich wirklich immer versucht, dazwischen zu bewegen. Also ich war nie so der Kandidat, der nur in so einer Jewish Bubble war, weil ich so auch nicht aufgewachsen bin oder irgendwie das komplett abgelehnt hat, ich war immer dazwischen. Und weil ich mich zwischen diesen Bubbles immer auch bewegt habe, habe ich auch immer so ein bisschen Energie daraus gezogen, dass ich das Gefühl hatte, okay, weil es in keiner dieser Welten die eine Richtigkeit gibt, bin ich gerne irgendwie Vermittler. Ja, oder bin ich, also so dieses, und das erzählen ja ganz, ganz viele Kids gerade so in,
ne,
in
der Brücken bauen.
Genau. So, das ist ja, ich, und da, by the way, sind wir dann ja auch schon beim Postmigrantischen, so. Deswegen gibt es da so viele Überschneidungen. Weil, wenn du hier geboren bist und irgendwie zwischen diesen Welten aufwachst, dann ist es auf der einen Seite eine Belastung, auf der anderen Seite ist dieses Brückenbauen für dich Alltag. Und es ist Alltag, weil man viel Mist erleben muss. Egal welcher Herkunft man ist, so, weil man Diskriminierungserfahrungen durchmachen muss. Aber gleichzeitig, also das mag einen stören und das mag einen irgendwie auch Antrieb geben, so war es auch definitiv in meinem Fall, aber was mir viel mehr Antrieb gegeben hat, war zu verstehen, dass Räume geschafft werden müssen, in denen so eine Pluralität, so eine Komplexität an Narrativen erlaubt sein dürfen.
Ja.
Und letztlich ist das Antidote für Polemik, für rechte Identitätspolitik.
Total.
Ist mir ganz wichtig zu sagen,
ja.
Weil der Begriff ja so gerne anders geframed wird. Also für rechte Identitätspolitik ist es das Antidot für Nationalismus, so. Dass Leute sich bedroht davon fühlen, dass man sagt, es gibt halt eine Vielschichtigkeit von Identitäten, kann ich nur ein Stück weit nachvollziehen, weil sie mir damit letztlich ja auch meine Existenz, und wenn ich sage meine Existenz, dann spreche ich eigentlich für
ganz
unglaublich viele,
viele
Menschen, denen es so geht, egal in welcher Konstellation. Wenn du asiatisch-deutsch aufgewachsen bist, so, wenn, ja, es ist genau das Gleiche, so, denen wird es abgesprochen.
Ja.
Und da müssen wir eigentlich hin, so, ja. Und das ist der Antrieb, safe, also.
Ich glaube auch, dass diese Kompetenz, dieses Brückenbauens, ne, und auch zwischen verschiedenen Codes und Welten hin und her, so oft unterschätzt wird, weil das, was total Tolles ist, das auch zu können und ja auch ganz viel Resilienz schafft, ne, mit gewissen Sachen umzugehen. Gleichzeitig, und das möchte ich dich noch fragen zu dem Thema, ist das auch oft mit Erwartung verbunden und Druck vielleicht auch in diese Rolle reinzukommen? Wie bist du damit umgegangen?
Also erstmal, ich will das unterstreichen, was du gesagt hast, die Kompetenz, die man dadurch erwirbt. Wie ironisch ist es, dass man gerade Menschen mit migrantischen Hintergründen in Jobinterviews diskriminiert, aufgrund ihres Hintergrunds, wenn du überlegst, wenn eine Person es so weit geschafft hat, hierher zu kommen, trotz der erschwerten Lage, die wahrscheinlich durch Sprachbarrieren, ja, wirtschaftliche Barrieren etc. gekommen sind und zu Hause immer schon vermitteln musste zwischen, wie auch in meinem Fall, einer Mutter, die halt nicht gut Deutsch schreiben kann, ja, für die du halt mit 10 irgendwie anfangen musst, irgendwelche Briefe zu schreiben etc. Wenn du das zu Hause durchgemacht hast, und trotzdem so weit gekommen bist, dass du im Jobinterview bist, dann bist du vielen der anderen Leuten echt was voraus, ja? Weil du von Anfang an damit aufgewachsen bist, eben aus mehreren Perspektiven ein Momentum irgendwie beobachten zu können und bewerten zu können. Es passiert aber genau das Gegenteil, ja? Den Leuten wird es zur Last gelegt. Und da sind wir eigentlich schon beim zweiten Teil deiner Frage so. Das Rollenspielen, damit bin ich insofern aufgewachsen, als dass wir gerade in der jüdischen Oberschule, musst du dir vorstellen, hatten wir wirklich regelmäßig JournalistInnen da.
Aha.
Die aber auch vorher und nachher, die dann gekommen sind und quasi lebende Juden sehen wollten, ja, und dann auch Fragen gestellt haben, wie irgendwie, und wie ist es als Jude in Deutschland, ja, und als 16-, 17-jähriger Junge, irgendwie, ich war super engagiert, ich war Schulsprecher, hat man mich halt auch immer vorgeschickt, ich werde es nie vergessen, einmal im Tagesspiegel gab es ein Porträt von mir, da stand einfach Benny will zum Bund in der Überschrift, und in dem Artikel stand drin, dass ich scheinbar vorhätte, sowohl zur Bundeswehr zu gehen, als auch zum israelischen Militär. Also, das ist irgendwie fünf Jahre Militärdienst hätte leistet. Was ist totaler Quatsch war. Also, beides habe ich nicht vorgehabt. Werde ich auch nicht tun, so. Und hätte ich gemusst, tatsächlich. Also, ich wurde ausgemustert und ich bin in Israel, habe ich mich halt ausmustern lassen, ja. Aber was zeigt es, wenn du halt als 17-jähriger Junge in den Raum gehst mit einem Journalisten, der ein ganz klares Verständnis davon hat, was du jetzt eigentlich zu sagen solltest, welche Rolle du jetzt spielen solltest, dann machst du es teilweise auch. Und ich glaube, es gibt ganz viele Beispiele, in so vielen Communities, weißt du, wenn das Framing eigentlich schon das Problem ist, dann wird das Resultat entsprechend.
So ein bisschen so self-fulfilling prophecy-Style.
Genau, genau.
So.
Und damit muss ich dann im jungen Alter eigentlich schon oft Erfahrungen machen. Klar, je öfter du dich dann äußerst oder je mehr du gecheckt hast, ey, ich will jetzt nicht vor der Kamera beten.
Ja.
Oder nee, ich will dir jetzt nicht irgendwie die und die Frage beantworten, weil das passt gar nicht zu meiner Persönlichkeit oder das hat nichts mit meinem Alltag zu tun. Das ist wieder ein empowerndes Moment, ja. Das Rollenspielen, muss man dazu aber auch sagen, eignet man sich dann natürlich auch irgendwann an. Also wenn man verstanden hat, was da auf einen projiziert wird, gerade in der politischen Arbeit kann man das natürlich auch für sie nutzen. Du kannst also immer schauen, und ich meine, da sind ja auch bei der KIGA fallen mir jetzt einige Charaktere ein, die das ja perfektionieren. Also das ist in dem Aktivismus so und es ist gut so. wenn eine Mehrheitsgesellschaft ein Narrativ auf mich projiziert, den ich zu spielen habe, dann kann ich mir selber aussuchen, wann ich zu meinem Vorteil diesen Narrativ breche und wann nicht. Und das tue ich. Und das ist natürlich spannend, weil du dadurch immer für Irritation sorgen kannst. Auf jeden Fall unterhaltsam.
Ja, ja, klar. Und du bringst die Leute ja auch so ein Stück weit zum Hinterfragen, zum Reflektieren auch von eigenen Bildern immer mal wieder, was total wichtig ist. Ich will nochmal mit dir zu einem anderen
Stich. Also ganz kurz, ja. Sorry. Immer wenn ich das sage, im Hinterkopf behalten, es ist erstmal eine total beschissene Erfahrung.
Total. Ja?
Es dauert einfach verdammt lange und viele Leute haben leider nicht den, also da habe ich ein Privileg auch, dass ich irgendwann zu dieser Erkenntnis kommen durfte, aber viele Leute haben ja nicht den Luxus, irgendwann mit diesen Narrativen brechen zu können. Sie werden darauf reduziert und fangen an, das dann irgendwann zu internalisieren, was da von außen kommt. Also es soll deswegen in dem Kontext immer,
das ist,
also,
glaube ich, total
das ist
wichtig.
Kein Privilege, dass man sich, dass einem geschenkt wurde, sondern es gibt sehr, sehr wenig Menschen, die das Recht haben, sich sowas literally erarbeiten zu dürfen. So.
Ja, und ich glaube, da spielt ja auch sowas wie politische Bildung oder auch Unterstützung, Empowerment, Ansätze etc. eine ganz wichtige Rolle, die eben genau das reflektieren und vielleicht auch Jugendliche unterstützen und befähigen, dorthin zu bringen, genau das zu verstehen und Wirkmuster, Erkennungsmuster eben deuten zu können auch.
Ja.
Ich will nochmal zu diesen diversen Räumen, über die du gesprochen hast, kommen und eben zu dem Engagement in Studierendenverbänden, Studierendenvereinigungen. Du hast ja oder bist Gründungspräsident der Jüdischen Studierendenunion in Deutschland, die ist 2016 gegründet worden. Wie sah denn die Vertretung vielleicht von jüdischen Studierenden vorher aus und warum habt ihr euch denn entschieden, sozusagen diese Organisation zu gründen?
Es gibt in Deutschland, also die jüdische Studierendenbewegung geht zurück auf das Jahr 1921 mit der World Union of Jewish Students, unter anderem erster Präsident Albert Einstein. Gegründet wurde die Bewegung damals vor allem eigentlich, um antisemitischen Bewegungen auf dem Campus zu entgegen. Also es ging darum, Quotierungen an Universitäten etc. entgegenzutreten und eine jüdische, so wie es ja auch eine jede andere Form von Repräsentanten gab, Repräsentation gab, zu erwirken. Und es ist wichtig zu sagen, dass diese Form der Repräsentation entstanden ist, lange bevor es den World Jewish Congress gab oder das Pendant zum Zentrale etc. Also das ist eine internationalisierte Bewegung, die immer schon zum Grundsatz hatte, es geht um Selbstrepräsentation, also Studierende für Studierende. Die immer auch pluralistisch war und nicht parteigebunden. In Deutschland gibt es, gerade im Nachkriegsdeutschland, eine enorm faszinierende Geschichte der Studierendenbewegung. Der BJSD, der Bund Jüdischer Studierender, war europaweit, aber auch weltweit eine bedeutende Organisation, aus der auch namhafte Menschen vorgegangen sind. Also der Präsident meiner Stiftung war Dan Diener, eins der letzten lebenden Mitglieder der Frankfurter Schule, wenn man so sagen will, war beim BJSD. Ja, ich meine, man kann jetzt so, Michel Friedmann war beim BJSD, ja. Michael Brenner, ja, also man kann jetzt so viele Leute nennen, die alle irgendwie da waren und auch echt, und das darf man nicht, das kann man nicht oft genug sagen, starke Sachen damals gemacht haben. Also sowohl in Form von Protestbewegungen, aber auch in Form von politischen Positionierungen, ganz, ganz, ganz progressiv sich immer schon positioniert und das auch europaweit. Und dieser Verband ist irgendwann, ist gestorben letztlich. Der ist eingeschlafen. Ich habe mehrfach versucht, ihn wiederzubeleben, leider ohne Erfolg. Und bin dann 2015 aber gewählt worden zum Präsident der European Union of Jewish Students. Also ein noch größerer Verband. 160.000 junge Menschen zwischen 18 und 35 in 35 Ländern. Heute 36 repräsentiert in Brüssel. Das war hauptamtlich. Und die Ironie damals war, ich bin damals zu dieser Generalversammlung gefahren. Die italienische Union musste mich nominieren für das Amt.
Okay.
Und ich war einer von drei Deutschen. So, der Verband, also die Europäische Union Jüdischer Studierende, wurde vom BJSD quasi mitgegründet. Also es ist ein zutiefst eigentlich deutsches Konstrukt, wenn man so sagen will. Aber deutsche Jüdinnen und Juden gab es seit fast 10 Jahren nicht mehr involviert.
Okay.
Und für mich war die Bewegung, also das waren die zwei formativsten Jahre meines Lebens.
Ja, wie war das, wenn man so auf europäischer Ebene gemeinsam versucht, Positionen zu vertreten? Wie war dort die Vernetzung und wie wichtig ist das auch?
Also ich war vor allem erstmal dankbar, dass ich dieses verschachtelte Denken mitnehmen konnte, weil das im europäischen Kontext natürlich eine riesige Rolle spielt, wenn ganz viele Kulturen immer aufeinandertreffen und so. Wie war das? Naja, erstmal war es super schwer. Ich bin gewählt worden am 28. August. Am 7. September bin ich nach Brüssel gezogen. Ich hatte keine Wohnung. Ich musste mein Studium quasi abbrechen. Und am 1. Oktober war die erste Deadline für europäisches Funding. Ich hatte noch nie in meinem Leben irgendwie einen Antrag oder sonst irgendwas geschrieben. Und es hieß, Benny, wenn der nicht durchgeht, musst du in deinen ersten 3 Monaten jemanden feuern. Und ich war davor ein fauler Student, der Deadlines nicht so ganz. Aber mein Studium war nicht, ja, war keine Erfolgsgeschichte. So, und das heißt, zuallererst war es erstmal deswegen formativ, weil man, es war super einfach, Reden zu halten. Und es ist total einfach, rumzugehen und von Ideen zu sprechen. Aber wenn du zeitgleich damit beauftragt bist und auch persönlich haftest dafür, dass die Dinge umgesetzt werden, dann ändert sich schnell die Tonalität. Ja, und also es war vor allem erstmal sehr, sehr schwer. Es war verdammt viel Arbeit.
Wie alt warst du damals?
24.
Wow.
Und wirklich die ersten 3 Monate waren nicht nur eine gute Zeit. Ja, also es war auch, dann waren die Anschläge in Paris und dann der Lockdown in Brüssel und so. Wir waren irgendwie, wir mussten unser Büro schließen. Dann ist einmal Funding eben auch nicht durchgegangen. Und also es war wirklich, es war erstmal eine ganz große Herausforderung. Aber, und das ist ja der Kern, also da kommen wir wieder zum Empowerment-Gedanken. Man macht Fehler, man lernt daraus und man wird dann eben auch besser darin, eigene Ideen so zu formulieren, dass sie auch umsetzbar sind und man darf sie auch umsetzen. Und am Ende des Tages ein Projekt zu beenden, von dem du weißt, ey, das hat dein Team gerade zusammen entworfen, durchgeführt und erfolgreich abgeschlossen und darf jetzt auch noch über diese Erfolge reden, das ist ein verdammt tolles Gefühl. Und das hat mich bis heute eigentlich enorm geprägt. Also ich glaube, dass die Art und Weise, wie ich arbeite, die Art und Weise, wie ich im Alltag auch auf Menschen zugehe, ist sehr, sehr stark, geht sehr, sehr stark auf diese Zeit zurück. Und ein Jahr, nachdem ich dann Fuß gefasst hatte, haben wir gesagt, okay, wir brauchen diese Bewegung eigentlich wieder in Deutschland.
Ja.
Ich kannte die jüdischen Jugendbewegungen in Deutschland. Ich wusste, was hier eigentlich an Potenzial herrscht, auch weil ich lange Zeit JugendleiterInnen ausgebildet hatte. So. Und ich wusste, das können wir nicht, also solange ich jetzt hier in Brüssel sitze, müssen wir eigentlich einen deutschen Ableger wieder neu gründen. Und das haben wir dann eben auch getan mit einer super engagierten Gruppe. Und ich meine, ich bin jetzt lange raus aus dem Studierendenaktivismus und bin auch froh, raus zu sein, weil das ist nämlich die nächste Sache, die wahrscheinlich größere Erfahrung ist dann so, also wirklich ein Baby, das man ja herangezogen hat. Also ich habe meine Gesundheit aufgeopfert für diese Verbände. Ja, ich habe, also das war mein Leben, also für mehr als 2 Jahre nur. Das dann zu verlassen, ist natürlich auch eine sehr, sehr schwere Erfahrung so. Und ich schaue heute auf diese Verbände und denke mir, wow, da sind bessere Leute nach mir gekommen und damit, das heißt irgendwie, ne, das ist super. Also dann hat man alles richtig gemacht, wenn man sieht, okay, 2, 3, 4 Jahre später ist der Verband stärker, es sind mehr Leute dabei. Und auf der anderen Seite merke ich, dass ich mittlerweile auch andere Positionen einnehmen würde. Oder ich fühle mich dann schon auch so ein bisschen wie der Skeptiker dann manchmal. Ja, so ein bisschen der alte Kacker, sagt man auf Jiddisch. So die alte Kacker, that has to comment on everything. Aber es war spannend und es war spannend, weil man natürlich auch, ich glaube, das ist der schönste Teil. Brüssel ist ein Parkett, das einfach anders funktioniert.
Ja.
Und das war für mich die wichtigste Erfahrung, Deutschland einfach mal zu verlassen. Da sind wir, by the way, wieder bei dem identitären Clusterfuck. Ich war noch nie so gerne in meinem Leben Deutscher wie im Ausland. Also es war wundervoll, nach Brüssel zu gehen und plötzlich die ganzen Fragen hinter sich zu lassen und da einfach was Eigenes irgendwie haben zu dürfen. Und zeitgleich ist natürlich das Tempo und die Art und Weise, wie in Brüssel gearbeitet, ein anderes.
Ja.
Also man findet sich von heute auf morgen in unglaublich wichtigen Gesprächen wieder. Und am Ende des Tages, wenn du schnell und gut arbeitest, dann gibt's dafür politisches Kapital, so, das zurückkommt. Und in der Lage zu sein, da als Gatekeeper auch jungen Menschen diesen Zugang zu ermöglichen oder teilweise wirklich auch irgendwann mit am Tisch sitzen zu dürfen, wenn wichtige Fragen diskutiert werden, weil man lange darauf hingearbeitet hat, das war eine ganz starke Erfahrung. Und
muss man da aber auch aufpassen, dass man sich möglicherweise in all diesem Engagement und all diesen Aufgaben, die ja da auch auf einen reinpassen und all die Verantwortung mit 24 auch nicht selber verliert?
Insofern bin ich auch dankbar für die Art und Weise, wie das Amt strukturiert ist, weil, und das sehe ich auch immer wieder bei jetzt Leuten, die nach mir gekommen sind und so weiter, gerade bei politischer Arbeit, und by the way, dadurch hat sich mein gesamtes Verständnis von Politik, glaube ich, auch verändert, sieht man das sehr häufig, dass Ego eine große Rolle spielt. Also ich habe damals die Organisation übernommen in einer Zeit, in der es der Organisation nicht gut ging. Und ich musste mehr machen, als ich hätte für möglich gehalten, um diese Organisation letztlich auch zu retten und weiter voranzubringen. Aber am Ende des Tages gehört zu gutem Leadership auch die Erkenntnis, dass es andere Leute gibt, die das besser tun als du. Und das Problem ist, dass in dem Moment, in dem du in einer bestimmten Position gelandet bist, du dir sehr schnell deine eigene Echokammer aufbauen kannst von Leuten, die dir sagen, dass du alles richtig machst. Und gefährlich wird es ab dem Zeitpunkt, wo man das glaubt.
Ja.
Wo man das selber glaubt. Und das ist natürlich, es ist toll, du kommst in den Raum rein und Leute reden mit dir anders, wir sprechen mit dir anders und so weiter, aber man muss immer eine sehr, sehr scharfe Trennlinie ziehen zwischen dem, was dann da auf einen auch wieder projiziert wird und dem, wer und was man wirklich ist. Und die Gefahr liegt, glaube ich, wirklich darin, das Letztere zu vernachlässigen, zu verlieren. Man muss auf dem Boden bleiben und letztlich, um deine Frage da auch vielleicht nochmal zu beantworten, man muss dann eben auch aufpassen, dass man keine Dinge tut, also dass man keinen zu großen Bissen nimmt, dass man sich nicht verschluckt. Ja, also man sollte keine Dinge tun, von denen man nichts versteht, die man nicht kann. Und im Idealfall, wenn man das vorhat, anderen Leuten den Vortritt lassen oder wenigstens um Rat bitten. Weil in dem Moment, in dem Ego auf Unwissenheit trifft, aber politisches Kapital vorliegt, da passieren Fehler.
Mischung, ja.
Ja, das ist eine ganz, ganz gefährliche Mischung. Und sogar auf so einer kleinen Ebene lernt man das ganz, ganz, ganz schnell irgendwie einzuordnen. Und ich finde, dann kannst du auch unterscheiden, gerade in Gesprächen, auch politischen Gesprächen, aber auch bei der Arbeit, wer meint es gerade ernst oder wer ist da noch so ein bisschen, also wem liegt es an der Sache oder wem liegt es gerade am Moment, am eigenen Kapital, an der Selbstdarstellung. Und alles braucht man ein bisschen und in der Politik ist auch alles gerne willkommen. Es ist eine Frage der Tonalität und der Gewichtung, glaube ich.
Du hast gerade gesagt, da warst du auch gerade schon an dem Punkt, dass du ganz viel über politische Arbeit gelernt hast und mitgenommen hast. Was hast du denn vielleicht aus dieser Arbeit dort jetzt in deiner Arbeit in der Landendecker-Stiftung mitgenommen?
Also erstmal vor allem das Digitale. Ja. Ich bin nach Brüssel gekommen in einer Zeit, in der alle großen Initiativen zur Regulierung von Online-Räumen gedraftet wurden. Und das war eben auch in einer Zeit, in der das, glaube ich, noch so als sehr jugendliches Thema wahrgenommen wurde. Weißt du, also man hat dann so die Digital Natives einfach mal vorgeschickt, weil ja, Social Media, das ist ja auch irgendwie was für junge Menschen so. Ne? Und jetzt darf man nicht vergessen, 2015, 16 ne, kommen dann entsprechende Wahlen, Cambridge Analytica kommt vor, die DSGVO wird gedraftet und dann verabschiedet im Nachhinein. Der Code of Conduct, also der Verhaltenskodex mit den großen Social-Media-Plattformen. Und ich habe von Anfang an in meiner Amtszeit eigentlich zwei Schwerpunkte gelegt. Und zwar zum einen auf das Coalition-Building mit der muslimischen Community, mit der Roma, der armenischen Community. Da habe ich einen Großteil meiner Zeit investiert, aus Gründen. Und der zweite Teil war eben digitale Regulierung. So. Und das habe ich dann weiter beibehalten. Also als Berater habe ich dann vor allem Organisationen versucht zu helfen, sich digital neu zu strukturieren, aber eben hier auch Position zu ergreifen. Ich habe also sehr schnell verstanden, marginalisierte Gruppen sind online noch mal stärker betroffen. Weil die Probleme der Zivilgesellschaft insgesamt, ist es völlig selbstverständlich, dass wir gerade Unternehmen Gelder geben und Mittel zur Verfügung stellen, damit sich digitalisieren, um der Wirtschaft zu helfen und um irgendwann mal ein Gegengewicht zu Tesla zu schaffen in Deutschland, ja, um es mal so prägnant zu formulieren. Aber dass die Zivilgesellschaft das auch braucht, da gibt es, glaube ich, sehr wenig Verständnis dafür. Da sind wir noch sehr am Anfang, gerade in Deutschland, aber auch in Europa. Und wenn du dann auch noch eine marginalisierte Gruppe vertrittst, egal welcher Form, dann reproduziert sich das online. Also anders gesagt, viele dieser Minderheitenverbände, und da singe ich jetzt ein Lied für, das gilt, glaube ich, für alle Communities in Deutschland, haben alte weiße Männer oben, die sie vertreten. Zu häufig. Und das sind Leute, die sehr, sehr lange im Amt sind. Und die haben oft den Schritt verpasst, sich auch digital zu restrukturieren. Und zu verstehen als Jugendverband, Moment, hier haben wir die Möglichkeit, Dinge zu verändern von innen. Also wir müssen als aktive Zivilgesellschaft dafür sorgen, dass unsere Marginalisierung offline sich nicht online überträgt.
Ja, ja.
Also dass hier auch eine neue strukturelle Ebene von letztlicher Rassismen irgendwie auf uns einkommt, das müssen wir verhindern. Und dadurch kam der Antrieb, sich vor allem digital zu positionieren. Und das hat sich 1:1 alles auf die Landecker Foundation übertragen. Also.
Bevor ich mit dir noch ein bisschen tiefer in diese digitale Welt eintauchen will, will ich nochmal zu diesem anderen, sagen wir mal, Schwerpunkt kommen, zum Coalition Building. Du hast schon gesagt, du hast mit ganz verschiedenen Communities zusammengearbeitet und das war wirklich ein Fokus von deiner Zusammenarbeit. Wo ist denn vielleicht die Chance und die Kraft oder die Möglichkeit von so einem Dialog? Was bietet das einem und was kann das möglicherweise in Gesellschaft bewirken?
Ich glaube, für mich war weil wir eben über irgendwie politisches Kapital gesprochen haben und das ist jetzt, also ich könnte jetzt eine sehr schöne Antwort geben. Ich könnte die idealisierte Antwort geben und glaub mir, von Herzen glaube ich das auch. Man sollte Allianzen bilden, weil es das Richtige ist. Ja. Man sollte Allianzen bilden, weil man nicht nur im Namen seiner eigenen Community aussprechen darf und vor allem man kann nicht für sich selbst einstehen, wenn man anderes Leid ignoriert. Wie kann ich es wagen, auf Podien über Antisemitismus in Europa zu sprechen und ignorieren, dass es in der Slowakei Mauern gibt, die ein Roma-Ghetto vom Rest des Dorfes trennen. Wie kann ich das ignorieren? Das geht nicht. Ja, ich kann nicht auf ein europäisches Jugendfest in Cluj fahren, wenn ich weiß, dass dafür gerade 10, 20 Roma-Familien ihre Häuser verloren haben und literally auf Mülldeponien angesiedelt wurden. Das geht nicht. Ja, wenn ich das tue, dann ignoriere ich, dass durch mein Engagement letztlich anderes Leid entsteht. Ja. Und das überträgt sich auf alle anderen, ganz unabhängig davon, dass man natürlich über sich selbst auch einfach mehr lernt und die Positionierung, wenn man mit anderen Communities arbeitet. Aber die stumpfe Antwort, und das ist, glaube ich, die Antwort, die ich gerade nach oben weitergeben möchte, an die ältere Generation ist, selbst wenn man diese Dinge nicht glaubt, also selbst wenn man das nicht im Herzen trägt, wenn man das nicht idealisiert, wenn man nicht an eine intersektionelle Gesellschaft glaubt, in der auch andere Leute für einen aufstehen, also in der man nicht nur einfordert, dass andere Leute für einen aufstehen, sondern das auch für andere Leute tut. Selbst wenn man an all diese Dinge nicht glaubt, politisch erreicht man mehr als Allianz. Und das gilt sowohl netzpolitisch als auch wenn wir über Bildungsthemen sprechen und wie auch immer. In dem Moment, in dem wir aufhören, als Minderheiten alle alleine zu Plattformen zu rennen und anfangen, geschlossen zu reden, kriegen wir eine Gestaltungsmöglichkeit zurück, die gerade fehlt. Gerade dürfen sich Twitter, Facebook, Telegram will ich gar nicht erwähnen, aber sie sollen genannt werden als wahrscheinlich größtes Übel. Die können sich aussuchen, mit wem sie reden. Sie kontrollieren den Dialog. Warum ist das so? Ja. Warum muss die muslimische Community alleine zu Facebook rennen? Das heißt, selbst wenn du nur, wenn jemand jetzt rein opportunistisch denken würde politisch, müsste eigentlich klar werden, wir müssen zusammenarbeiten. Weil es gibt die Tendenz Mehrheitsgesellschaft gegen marginalisierte Gruppen. Und wenn man das nicht anerkennt, dann gibt es weiter Opferhierarchien, dann gibt es weiter untereinander Geschacher, dann gibt es Konkurrenzverhalten, dann streitet man sich um Mittel, anstatt an dem eigentlichen Übel zu kämpfen, nämlich dem Problem unserer Gesellschaft und letztlich damit eben auch, man verhindert dadurch auch von innen heraus eine Gesellschaft zu verbessern. Das heißt, die ehrlichste Antwort ist, Allianzen sind zwingend notwendig für eine offene Gesellschaft und wer das nicht erkennt und politisch arbeitet, der handelt in anderem Interesse und vor allem, glaube ich, auch nicht im Interesse, das Beste für seine eigene Community rausholen zu wollen oder für die Gesellschaft insgesamt.
Wie siehst du denn den aktuellen Stand von Allianzen, von Dialog in Deutschland? Wie ist denn gerade der Status quo?
Ich weiß nicht, wann das gesendet wird, aber man muss es sagen, wir nehmen diese Folge auf in einer Zeit, in der ich das Gefühl habe, wieder ganz am Anfang zu stehen. In Nahost herrscht Gewalt und ich habe das Gefühl, dass viele der Allianzen, an denen ich mit Herzblut gearbeitet habe und ihr ja letztlich auch und viele auch deiner Kollegen, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Und ich habe das Gefühl, dass ich Teil einer frustrierten Mitte bin, die so lange so viel Herzblut reingesteckt hat, um endlich Brücken weiter bauen zu können zwischen den Communities und immer von kürzester Zeit sind es gerade wieder alle eingebrochen. International. In Deutschland, ich glaube, es hat sich viel getan in den letzten 5 Jahren. Und ey, ihr seid das beste Beispiel dafür. Nein, wirklich. Also schau, was aus der Kirche geworden ist. Ja? Ja. Ich glaube aber auch, dass die Idee des Coalition Buildings in Europa noch echt in den Kinderschuhen steht. Also die Tradition einer aktiven Zivilgesellschaft wie in den USA, in der völlig selbstverständlich Minderheiten nebeneinander. Mein Lieblingsbeispiel, und ich nenne es wirklich immer wieder, ich habe es in das Bewerbungsschreiben für meine Uni irgendwie auch reingesetzt damals. Beim March on Washington stehen neben Martin Luther King 3 Rabbiner, die ebenfalls sprechen. Einer von ihnen trägt eine Tora. Also das in Deutschland zu sehen, ich glaube, das dauert noch lange. Ja. Bis die leitenden rabbinischen Figuren eines Landes vorne mitlaufen, und es völlig selbstverständlich ist, dass man füreinander in dem Fall betet, ja, und Segen spricht, dass da auch füreinander gesprochen wird. In Deutschland weiß ich nicht. Also ich habe das Gefühl, dass es selbst in den Räumen, in denen man das versucht, immer noch zu sehr viel Ausschlüssen kommt. Und ich habe auch das Gefühl, dass es unter den etablierten Verbänden der formalisierten Verbandsarbeit dafür kein Verständnis gibt. Und Koalitionen brauchen feste Ziele, nur dann funktionieren sie. Ein Verständnis dafür gibt es kaum. Also es gibt viel zu tun, das ist die kurze Antwort.
Vielleicht auch das sozusagen dieses Stichwort, es gibt viel zu tun, als Stichwort für die digitale Welt, weil das ja, das hat man ja gemerkt.
Großes Thema
zum Abschluss aufzumachen. Weil das nun mal dein Steckenpferd ist und das auch was ist, was uns natürlich total bewegt. Ihr macht Projekte, ihr fördert Initiativen. Wie geht man denn mit dieser Schnelllebigkeit im digitalen Raum um, dass alles so an einem vorbeirauscht? Also wie schafft man es, Projekte zu schaffen, die im digitalen Raum stattfinden, die nachhaltig sind? Und wie geht ihr oder welche Ansätze habt ihr, um mit diesen Themen Fake News, Verschwörungserzählungen umzugehen?
Ich glaube, was sich gerade abgezeichnet hat in der Entwicklung unserer, ich sag mal, neueren Projekte bei der Landecker Foundation, an denen ich nur noch aktiv beteiligt sein durfte, ist, dass wir versucht haben, so ein bisschen darauf zu reagieren, was, ich sage mal, die erste Generation an Online-Aktivistinnen in Deutschland verpasst haben. Ja, also wir kommen aus einer Zeit, in der lange mit qualitativen Analysen, ein paar Screenshots hier und da gearbeitet wurde und es gesagt wurde, schau mal, das ist ein Problem. Und letztlich die Zivilgesellschaft sich darauf reduziert hat, zu skandalisieren. Also man hat sich hingestellt, man hat gesagt, schau mal, man hat diese Opferrolle selber angenommen. Und eigentlich sollte Zivilgesellschaft mehr tun, als einfach nur mit dem Finger zu zeigen. Also man sollte Teil der Lösung sein. Das Problem ist, dass in dieser Debatte Plattformen die absolute Übermacht haben, weil sie Datenhoheit haben. Und zeitgleich die Politik aber versucht, handlungsstark zu wirken, ohne wirkliche Konzepte vorzubringen. Das heißt, die Zivilgesellschaft sollte im Idealfall als Balance dazwischen wirken. Sie sollte Daten greifbar machen und analysieren, um quasi eine neutralere Sichtweise der Lage bieten zu können. Und gleichzeitig sollte sie Konzepte auch für die Politik und die Plattform vorlegen können. Lösungskonzepte. Und da haben wir versucht anzusetzen. Warum? Weil in einer so schnelllebigen Gesellschaft nur eine Art des proaktiven Arbeitens zu Lösungen führen kann. Also schau mal, wir sprechen, ich habe das Gefühl, jetzt gerade wird offen darüber gesprochen, dass Facebook das größte Problem ist.
Ja.
Ja? Facebook war das größte Problem. 2016, Facebook ist immer noch ein großes Problem, das darf man auch nicht sagen. Ja? Aber Telegram oder ne, andere Plattformen, bis wir da sind, dass wir die vor Gericht ziehen können, sind noch mal 3-4 Jahre
vergangen. Heißt das, wir sind immer zu spät dran?
Wir sind zu spät dran.
Ja.
Und das haben wir versucht zu ändern. Wie wir das getan haben, da kann ich jetzt 3 konkrete Beispiele
ja,
nennen.
Gerne.
Ja, es ist jetzt ein bisschen Name-Dropping. Aber gut, es ist das Ende der Folge. Das heißt, mir
dann
wird das schamlose Bewerben unserer Arbeit vielleicht von einem Großteil der Zuhörenden nicht vorgeworfen werden, weil sie gar nicht so weit kommen. Nein, also natürlich hoffe ich, dass ihr alle so weit gekommen
auf
seid.
Jeden Fall,
ja klar,
auf jeden Fall.
Also, das ist keine Frage. Nein, also die erste Sache, die wir gemacht haben, ist, weil ich über Daten gesprochen habe, weil es so schnelllebig ist, müssen wir schneller reagieren können. Wir müssen eigentlich aus dem Reaktiven zurück ins Proaktive. Wir haben eine Organisation gegründet, die nennt sich CEMAS. Ja, also gegründet, damit meine ich, wir haben denen das Gründungsfunding gegeben und ihnen die Freiheit, anders arbeiten zu dürfen. Die schauen sich also vor allem verschwörungsideologische Inhalte und rechtsextreme Inhalte online an.
Da ist Pia Lamberti, glaube ich.
Pia Lamberti ist da mit dabei.
Die man kennt als Autorin zum
genau.
Thema Verschwörungserzählung.
Josef Hollenburger, sehr bekannter Data Analyst in Deutschland. Miro Dittrich, der auch sehr bekannt war. Jan Rathje, ein Autor, ja. Rocío Rocha, die nun auch als Aktivistin, also Dream Team, ja. Sie werden genannt die Avengers des Kampfes gegen Verschwörungsideologie. Und das wirklich auch zu Recht. Ja, also Leute, die sich individuell behauptet haben, von denen ich jetzt behaupten würde, dass sie aber lange Zeit einfach nicht die Plattform hatten, die ihnen eigentlich zustand. Und auch die Freiheit des Arbeitens. Und was die tun, ist, dass sie quasi technisiert, und da liegt wirklich der Schwerpunkt, also technisiert vorgehen können, um in Echtzeit Daten auswerten zu können, um so Online-Entwicklungen also viel schneller, aber eben auch vorausschauender aufzeigen zu können. Das heißt, wenn die ihren Job richtig machen, können sie morgen bei der KIGA anrufen, wenn heute Nacht sich anbahnt, dass übermorgen bei euch ein Shitstorm eingehen wird. Und wenn sie bei euch anrufen, dann sagen sie nicht nur, pass auf, da kommt ein Shitstorm oder die und die Gruppen haben das und das mit euch vor, sondern hier ist die Gegenstrategie.
Also weg vom Reagieren hin zum Agieren
genau.
Und wirklich proaktiv
hier
zu werden.
Hier ist die Gegenstrategie. Mhm. Und das eben auch mit zum Beispiel Content Moderation, also Leute dazu auszubilden, Content Moderation so zu betreiben auf, sei es jetzt der Facebook-Page von ZDF oder dem Instagram-Kanal von der ARD oder der Tagesschau, die Leute so auszubilden, dass sie eben auch weggehen vom, ja gut, wir produzieren halt Counterspeech. Das hat nicht funktioniert. Wenn wir getrollt werden, dann müssen wir verstehen, was Trolling bedeutet. Und wir können nicht einfach nur mit Gegentrolling reagieren, sondern wir müssen die Struktur dahinter verstehen. Und die gibt es ja offensichtlich. Und dann eben auch Handlungsstrategien entsprechend anwenden. Die anderen 2 Beispiele, ich mach's wirklich kurz, weil ich wieder monologisiere. Ich habe dich vorher gewarnt, ich rede gerne und viel. Wir haben mit Hate ein Projekt, wo es, das ist dreistufig, es geht einmal darum, in Brüssel wird gerade der Digital Services Act abgeschlossen, eins der wahrscheinlich wichtigsten Gesetzespakete, das digitales Europa und letztlich damit eigentlich auch die Welt beeinflussen wird hinsichtlich dessen, wie wir mit Daten umgehen wollen. Da betreiben sie klassisches Lobbying. Gleichzeitig, das liegt in der Natur der Sache, Hate Aid ist vor allem dafür bekannt, dass sie eben Betroffene unterstützen in Form von Beratung, aber eben auch durch strategische Prozessführung. Und da haben wir einen Schwerpunkt gelegt. Jetzt relativ bekannt war der Fall von Renate Künast gegen Facebook, erst vor jüngster Zeit öffentlich gegangen. Das ist also Teil unseres gemeinsamen Projektes, dass wir gesagt haben, wir wollen Grundsatzprozesse führen, zum Beispiel gegen Plattformen, um dafür zu sorgen, dass egal welche Plattform am Ende, das ist eben auch wichtig zu sagen, digitale Rechte anders wahrnehmen müssen. Und also was in den USA auch relativ gängig ist, sage ich mal, strategische Prozessführung, ist in Europa noch so ein bisschen im Kommen. Und da wollten wir eine Möglichkeit schaffen. Und das dritte Projekt, das war wahrscheinlich anfangs auch unser bekanntestes Projekt, da war ich in der Entwicklung nicht mehr beteiligt, aber quasi seit den ersten Stunden dann durfte ich es mit betreuen, auch zusammen mit Derwisch. Wie auch Hatehead übrigens. Also wir sind da auch ein Dreamteam, muss man wirklich sagen. Aber wir haben an der TU ein Projekt, das nennt sich Decoding Antisemitism. Da geht es darum, letztlich durch Machine Learning, ist der passendere Begriff, aber es geht darum, AI wird dann immer gern benutzt, also eine künstliche Intelligenz einer Maschine beizubringen, impliziten Hass zu erkennen. Ja, und wenn man da den roten Faden zieht, dann ist erkenntlich, wie unsere Strategie ist.
Ja.
Wir wollen die Schnittstelle zwischen Politik, Zivilgesellschaft und technisiertem Vorgehen Plattform, CIMAS. Wir wollen eine starke Zivilgesellschaft, die ihre eigenen Rechte wahrnehmen kann und quasi resilient ist. Und wir wollen gleichzeitig die technisierten Mittel schaffen, um alle vorher genannten Parteien eben auch ein eigenständiges Vorgehen zu ermöglichen.
Ja, sie auch zu befähigen.
Ja. Sie zu befähigen, genau. Und wenn wir eine Zivilgesellschaft bauen, die all diese drei Komponenten mitbringt, national, international, dann kommen wir weg von dem bloßen Skandalisieren hin zu einem konstruktiven Lösen dieser Debatten, in dem letztlich, das muss man sagen, unser aller Alltag im Idealfall verbessert wird. Weil wir weniger Mist online sehen müssen, weil mit unseren Daten verantwortungsvoller umgegangen wird und weil Social-Media-Plattformen überhaupt das Internet im Idealfall besser und vor allem zuverlässiger demokratische Prozesse stärkt. Darum geht es doch eigentlich. Also wir haben all diese Mittel vor uns liegen. Das ist doch der Wahnsinn. Ja, ich meine jetzt gerade in der Pandemie, wie toll ist es, dass es Parteitage gibt, die online stattfinden können. Ja, dieser Podcast, das Format, ist natürlich hat er nochmal einen anderen Zulauf jetzt in dieser Zeit. Ja, wie toll ist es, dass wir all diese Mittel haben und wie viel Mist produzieren wir damit?
Was denkst du, wenn du schon gesagt hast, Idealfall in 10 Jahren, wo stehen wir?
Fragst du mich als jemand, der bei der Alfred Landecker Foundation arbeitet oder fragst du mich als jemand, der lang genug in diesem... Also was heißt lang genug, der jetzt ein bisschen lange unterwegs war?
Ich frage dich als der lange unterwegs war.
Okay, dann gebe ich dir trotzdem die Antwort, der Alfred Landecker
Foundation. Du darfst mir beide geben.
Weil ich natürlich, und das will ich vielleicht auch sagen, weil ich aus Überzeugung dort arbeite und weil ich das erste Mal seit langem auch wieder das Gefühl habe, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Also hier bewegt sich aber sehr, sehr viel.
Ja.
Genau, wir können in kurzer Zeit viel bewegen und im Idealfall damit auch Dinge verändern. So. In 10 Jahren... werden wir mit anderen Plattformen andere Probleme haben, die wahrscheinlich noch schlimmer sind, weil die Plattformen, mit denen man gerade sprechen kann, an Marktanteilen verlieren und die Plattformen, die noch toxischer sind, gerade an Marktanteilen gewinnen. Das heißt, wir werden mit anderer Gewalt zu tun haben, wir werden mit noch größeren Strukturen zu tun haben und wir werden die Leute noch schwieriger greifen können. Das ist der pessimistische Teil meiner Antwort.
Genau.
Der optimistische Teil, der Grund, warum ich hier bin und der Grund, warum ich tue, was ich tue, ist, wir werden eine Zivilgesellschaft haben, die sich das nicht nur nicht gefallen lässt, sondern die Alternativen aufbauen kann. Und die sowohl mit Plattformen als auch mit der Politik Lösungen ausarbeitet, die über wir bauen ein anderes Facebook hinausgehen. Wir werden eine Zivilgesellschaft haben, die aufgeklärter ist hinsichtlich Verschwörungsideologien und Fake News. Und zwar, weil es ein Verständnis dafür gibt, dass Digital Literacy einfach Teil der Lösung sein muss. Wir werden also verstehen, dass es nicht nur ein jugendliches Problem ist, sondern auch ein Problem von Erwachsenen und damit eine digitalere Gesellschaft bauen, die die positiven Aspekte des Internets für sich besser zu nutzen machen kann. Das bedeutet, es wird ein bisschen konfrontativer werden wahrscheinlich, auch weil sich die Plattformen untereinander mehr streiten werden. Das bedeutet aber auch, dass aufgrund dieser Konflikte wir viel mehr gestalten können. Und Teil dieser Bewegung sein zu dürfen, ist ein unglaubliches Privileg. Ich hoffe, dass ich lang genug auf dieser Welle schwimmen darf. Auf jeden Fall lernt man verdammt spannende Menschen kennen und Genau, und ein bisschen mehr schlafen wäre auch nett. Aber
das sind aber so die irdischen dann, Wünsche, die man
genau,
dann so
das
hat.
Kommt dann in 10 Jahren.
Benjamin, vielen, vielen lieben Dank. Ich finde, das war gerade hinsichtlich von starker Zivilgesellschaft wirklich ein schönes Bild, was wir uns, glaube ich, wünschen können und auch eine resiliente Zivilgesellschaft.
Boah, es tut mir so leid, weil gerade die besten, gerne. Ich hab den wichtigsten Teil vergessen und das ist nämlich mein Steckenpferd. Warum mache ich das Ganze? Sorry. Mann, jetzt hast du mich nach der Vision gefragt und ich lande einfach falsch. Pass auf, Punktlandung wird trotzdem kommen. Eine Sache habe ich vergessen. In 10 Jahren haben wir, und das ist mein persönlicher Wunsch, eine Zivilgesellschaft geschaffen, in der marginalisierte Gruppen digitale Allianzen bilden.
Ja.
Da habe ich wirklich das größte Interesse daran. Ich will die Koalition, die, was ich früher in Brüssel hatte mit Roma, Armeniern und Musliminnen, ich will das digital.
Und sichtbar dadurch auch, ne?
Und, sichtbar, ja. Und ich will, dass diese Gruppen nicht nur digital Forderungen stellen, sondern so gut aufgestellt sind, dass sie Teil der Lösung sind.
Ja, dass sie
das ist nicht, dass
die
Zivilgesellschaft das schafft, sondern diese Gruppen schaffen das. Das ist eigentlich meine große Vision. Und da habe ich wirklich Bock drauf.
Vielleicht sozusagen eine Vorstellung von weit gefasster Zivilgesellschaft, die eben alle umfasst, die jede Gruppe umfasst, die teilhaben kann, die gestalten kann und sozusagen diesen digitalen Raum im positiven Sinne einnimmt. Sozusagen ein breiter Schulterschluss, das wäre doch ein schönes Bild, um verschiedene sozusagen Bedürfnisse und Belange unterzubringen vielleicht. Benjamin, dir vielen, vielen lieben Dank. Wir haben gerade, du hast gerade noch das Wort kennenlernen gesagt, sozusagen. Ich glaube, wir als Zuhörer und ich ja auch hatten wirklich eine große Freude, dich heute kennenlernen zu dürfen.
Hey, danke euch.
Und deine Arbeit kennenlernen zu dürfen. Mir hat das total Spaß gemacht. Aber bevor ich dich entlasse, habe ich tatsächlich noch 3 Schnellfragen für dich. Das sind Fragen, die du einfach ad hoc beantworten darfst, die ein bisschen was mit dem Job zu tun haben, aber auch natürlich ein bisschen andere Bereiche abdecken. Weil wir ganz viel über das Digitale gesprochen haben, ist die erste Frage, welches digitale Tool hat dich denn als letztes begeistert?
Boah, das ist so eine traurige Antwort. ich habe mir eine neue Zahnbürste gekauft, die angeblich eine AI eingebaut hat und die zeigt mir einfach an, wie ich meine Zähne putze.
Und, wie läuft's?
Erschreckend gut.
Echt, ja?
Und ich weiß, ihr wolltet jetzt was Größeres hören oder ich glaube, ich hätte jetzt auch politische Antworten zu geben, aber ohne Quatsch, diese App hat mich gestern vom Hocker gehauen.
Ja, sometimes it's the small things, würde ich sagen, oder? Ja. So, das ist das Wichtige. Dann vielleicht, weil wir auch schon so ein bisschen über Filme gesprochen haben, ein Film, den man deiner Meinung nach gesehen haben müsste.
Darf ich auch Serien nehmen?
Serien darfst du auch nehmen.
Ich werde mir keine Freunde damit machen, aber ich glaube wirklich, dass wir alle mehr South Park schauen sollten.
Damit habe ich gar nicht gerechnet.
Ich weiß. Und South Park ist wahrscheinlich auch die schlimmste Serie. Also es ist beleidigend, ist schlimm, ist falsch. Da werden ganz viele Dinge gesagt, die man eigentlich nicht hören will. Aber ich glaube, wenn man die 6. Metaebene von South Park verstanden hat, dann sieht man darin eine Form von politischer Kommentierung, die unglaublich wichtig ist. Schön. Und da kommt der letzte Punkt. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Form von Verständnis dafür, was es bedeutet, Teil einer marginalisierten Gruppe zu sein, empfunden, so sehr wie, ich kann dir nicht sagen, welche Staffel es war, I get it, I don't get it, ist der Satz, der fällt. Und für alle Leute, die South Park kennen, die werden es wissen, eine Folge, in der es darum geht, zu verstehen, was es bedeutet, diskriminiert zu werden. Eine Form von Empathie, die diese Menschen aufgebracht haben, die mich bis heute sprachlos macht. Und ich weiß, das sehen viele Leute nicht bei South Park, die denken, das ist irgendwie Furzhumor oder sonst was. Ja, ist vielleicht mein Guilty Pleasure, aber ohne Mist, South Park, wir alle würden mehr lachen und vor allem auch besser miteinander umgehen können.
Aber ich bin voll bei dir, weil was diese politische Kommentierung angeht, weil ich glaube, durch diese Produktion der Serie, die relativ schnell immer ging, konnten sie sehr schnell auf Sachen reagieren.
Absolut.
Und da ist sehr viel drin. Also wirklich, wenn man manchmal über diesen Furzhumor, über den man übrigens auch mal lachen darf, hinwegsieht, dann bietet die Serie einem ganz viel. Benjamin, du hast ganz viel im europäischen Kontext gearbeitet. Wenn Corona vielleicht abebbt, wir die Möglichkeit haben zu reisen, was ist denn das erste europäische Land, was dich begrüßen darf?
Ich habe jetzt überlegt, tatsächlich nochmal nach Griechenland zu fahren. Also Griechenland oder die Türkei sind tatsächlich bei mir die nächsten. Ich weiß, beides geht nicht immer. Aber, Griechenland oder die Türkei sind bei mir die nächsten europäischen Reiseziele, auf jeden Fall. In der Türkei war ich noch nie, in Griechenland war ich erst einmal und zu kurz. Auf beide habe ich unglaublich viel Lust. Allein schon wegen des Essens.
Gibt es auch Reiseziele, die du über Europa hinaus hast, die du dir irgendwie irgendwann mal wünschen würdest?
Japan.
Japan?
Japan, ganz weit oben. Und danach, also ich habe die arabische Welt noch nicht genug bereist. Ich habe in Marokko damals Arabisch gelernt. Nordafrika habe ich ein Faible dafür. Ich war halt noch nicht in Tunesien. Ja, das ist eigentlich, vielleicht ist das jetzt der...
Da schließt sich der Kreis
mit meiner Mutter in Tunis, wo meine Familie eben auch herkommt, sitzen zu dürfen, die übrigens auch noch nie da war. Ich glaube, das wäre tatsächlich ein Wunsch, ja.
Ich glaube, das kann man sehr, sehr gut nachvollziehen. Benjamin, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Vielen lieben Dank wirklich für dieses tolle Gespräch. Mir hat es eine große Freude bereitet.
Danke euch für eure Arbeit. Und ich habe es nicht gesagt, ich will nicht das letzte Wort haben und nicht mit dir drüber schreien, aber danke Kiga. Ihr macht verdammt tolle Sachen. Ich bin ein riesen Fan von euch allen. Und es hat mir vor allem viel Spaß gemacht.
Deswegen Dankeschön. Dankeschön. Das geht runter wie Öl. Und wirklich ein schöner Abschluss auch für mich dieser Folge. Euch vielen, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Folgt uns auf unseren Social Media Plattformen, auf Instagram, Facebook, überall, wo ihr euch bewegt, sind wir in der Regel auch vertreten. Folgt dem Podcast, liked ihn, klickt wirklich auf Folgen. Wir freuen uns drüber. Gebt uns Feedback und sonst hören wir uns wieder in 2 Wochen bei der nächsten Folge von Kreuz und Quer. Ciao.